denke, die meisten kennen mich ja schon von vor 2 Jahren, oder wann war das so ungefähr, als ich schon mal hier war bei euch. Also, mein Name ist Karl-Heinz van Heyden, ich werde mit Karl-Heinz angeredet. Ich bin zwar schon ganz schön alt, also immerhin 2,5-facher Großvater. Und ansonsten bin ich unterwegs im Reisedienst, in den Brüderversammlungen, Brüdergemeinden quer durch Deutschland und darüber hinaus. Ich werde also von vielen Gemeinden eingeladen, auch von jungen Gemeinden und alten, je nachdem. Und ein anderer Teil meines Dienstes ist die Arbeit im Bibelbund. Bibelbund ist eine Gruppe von Gläubigen, die es seit reichlich 100 Jahren gibt und die den Geschwistern besonders helfen wollen in den Auseinandersetzungen der Moderne, der modernen Theologie, der modernen Psychologie, der modernen Wissenschaft. Ich habe euch auch einiges Material draußen dazu mitgebracht. Unsere Hauptzeitschrift ist Bibel und Gemeinde, ist jetzt also im 100. Jahrgang. Und ich bin auch der Schriftleiter dieser Zeitschrift. Es sind nicht so sehr viele bunte Bilder hier drin, sondern es ist viel Text. Man soll was lernen, man soll Hintergründe begreifen und Zusammenhänge verstehen. Das ist unsere Arbeit. Und wir nehmen auch Stellung zu zum Beispiel Trends in der Gemeindewachstumsbewegung oder die Sache mit dem Anselm Grün, ein Pater, Esoteriklehrer für Evangelikale. Oder was ist los? Also was ist los auch unter den Gläubigen? Das ist also unsere Aufgabe als Bibelbund. Ja, und da bin ich also verantwortlich und Sekretär und so ein Haufen anderes Zeugs noch. Und nebenbei haben wir noch eine Bibelschule in Burgstädt bei Chemnitz. Da bin ich Lehrer, Studienleiter, also verantwortlich für das, was da läuft im Unterricht. Und jetzt, gerade in dieser Zeit, haben wir volles Programm. Und dann zwischendurch immer wieder auch kürzere Kurse. Der neue Prospekt ist leider noch nicht fertig, sodass ich euch das noch nicht zeigen kann. Es geht aber also voll los, auch im Januar. Da gibt es zum Beispiel einen Homiletikkurs, also für Brüder, die schon angefangen haben, dass man ihnen ein Stück weiterhält, 14 Tage lang. Und solche Sachen bieten wir an. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben eine zweite Zeitschrift im Bibelbund. Ich schalte mal wieder zurück. Die heißt Biblisch Glauben, Denken, Leben. Da liegt eine Liste aus, kann man sich eintragen. Die bekommt man also. Das sind bloß ein paar lose Blätter. Die ist kostenlos. Die andere Zeitschrift kostet was, wie halt das üblich ist bei manchen Zeitschriften. Und es gibt auch einige Sonderdrucke vom Bibelbund. Zum Beispiel hier einer. Wie sicher sind die Ergebnisse der Wissenschaft? Das sind also Artikel, die irgendwann mal in der Zeitschrift standen, die wir als besonders gut fanden und wichtig und machen Sonderdrucke davon. Das ist eine wichtige Sache. Und an der Stelle merken wir auch, wir arbeiten sehr eng zusammen mit Wort und Wissen, also dieser Gruppe von Wissenschaftlern, die speziell sich auseinandersetzen mit der Frage Schöpfung, Evolution. Ich habe auch einiges Material da liegen. Einiges ist kostenlos, bei einigen steht ein Preis drauf, vorn oder hinten. Da kostet es eben was, ansonsten kann man sich so mitnehmen. Ja, so viel zur Vorstellung. Manche Bücher werde ich vielleicht noch mal ein bisschen vorstellen. Ja, nebenbei schreibe ich auch noch ein paar Bücher, also wenn noch Zeit bleibt. Nun zu unserem Thema, das Geheimnis der Trinität. Wer nach der Lehre der Trinität oder der Dreieinheit fragt, der fragt nach der Gottheit Gottes. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Und von daher ist diese Frage überhaupt nicht nebensächlich. Und die Lehre von der Trinität wird durchaus auch angegriffen, zum Teil sogar massiv angegriffen, etwa besonders von den Zeugen Jehovas. Sie behaupten nämlich, dass die Trinitätslehre eine Erfindung der Kirche sei, dass sie in der Bibel nicht vorhanden wäre und von der Urgemeinde auch nicht gelehrt worden wäre. Sie behaupten ja weiterhin, dass Jesus gar nicht Gott ist, sondern eine Art Engel, und der Heilige Geist sei keine Person, sondern ja, irgendeine Kraft oder so etwas. Und von daher empfehlen die Zeugen Jehovas, ich zitiere sie deswegen mal, weil sie vielleicht am bekanntesten sind von den Leugnern der Trinität, sie empfehlen ihren Anhängern, die Trinitätslehre abzulehnen, weil der Satan hinter dieser Lehre stünde. Es wäre eine Lehre, die die Geistlichen benutzen, um das Volk zu verdummen, und Gott wird die abtrünnige Christenheit, die so etwas glaubt, richten. So ist also die feste Meinung der Zeugen Jehovas. Interessant ist, wie sie das begründen. Denn man muss ja eigentlich von der Bibel ausgehen, wenn man sowas begründen will. Aber interessanterweise kommen Sie eben gerade nicht mit der Bibel dabei, sondern zitieren alle möglichen katholischen, evangelischen und anglikanischen Theologen. Und na gut, das muss man zugeben, Theologen haben schon viel Unsinn verzapft im Laufe der Zeit. Aber eben merkwürdigerweise widerlegen die Zeugen Jehovas die Trinitätslehre eben nicht mit der Bibel. Denn das müsste ihre Basis sein. Und wenn sie dennoch Aussagen machen von der Bibel her über Jesus und auch über den Heiligen Geist, dann lassen sie ganz wichtige Passagen einfach weg. Das ist so diese Art, man nennt das Rösselsprung-Methode. Hier ein Vers und da ein Wort und da noch eins und dann kommt dann eine Lehre raus, die freilich mit der Bibel so gut wie nichts mehr zu tun hat. Wir wollen uns heute zunächst die biblischen Fundamente anschauen, die wir haben in Bezug auf die Trinitätslehre. Dann will ich etwas sagen auch zur geschichtlichen Entwicklung. Wie ist diese Lehre überhaupt in der Christenheit angenommen worden oder wie ist man überhaupt dazu gekommen? Und zum Schluss einiges zur Darstellung. Es werden ganz gewiss noch eine Menge Fragen bleiben, oder einige Fragen wenigstens, die ihr habt. Ich denke, wir sollten dann heute Abend die Möglichkeit geben, dazu noch Stellung zu nehmen. Wenn ich jetzt alles gleich behandeln wollte, braucht ihr also wenigstens 2 Stunden, und das ist den meisten vermutlich zu viel, heute Vormittag. Ich beschränke mich also auf die grundlegenden und wesentlichen Dinge. Also erstens die biblischen Fundamente. Im Neuen Testament finden wir an 3 Stellen trinitarische Formeln. Und dann finden wir noch mehrere trinitarische Stellen. Und ich will euch die einfach mal zeigen, auch lesen jetzt mit euch. Trinitarische Formeln. Das sind also feststehende Formulierungen, die auch von der Urgemeinde wiederholt gebraucht worden sind, die ganz typisch waren. Also feste Formeln, so ähnlich wie wir ein Lied haben. Das ist ja auch eine feste Form. Ja? Wir singen es immer wieder so und wir dichten den Vers nicht jedes Mal um. Beispiel. Matthäus 28, Vers 19. Matthäi am letzten, ja, wie man früher gesagt hat, also letztes Kapitel, die letzten Verse. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da merken wir, hier ist irgendwie, das klingt auch schon so wie eine feste Formulierung. Und alle 3 Personen der Gottheit werden in einem Zug nebeneinander genannt. Das ist also die erste dieser Formeln. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Natürlich kann man diese Formel auch missbrauchen. Die wird auch zum Teil missbraucht. Nichtsdestotrotz ist es so eine Formulierung, die von frühester Zeit an gebraucht worden ist, auch gerade und oft bei der Taufe gebraucht wird. Manchmal wird es auch im Gottesdienst so gesagt. Und wie gesagt, manchmal wird es auch missbraucht. Aber Missbrauch hat man schon damals getrieben, zum Beispiel mit dem Namen Jesus. Auch in neutestamentlicher Zeit, da gab es so mal ein paar Zauberer, Skephas-Söhne, ja, die wollten mit dem Namen Jesus Schindluder treiben. Und das ist allerdings daneben gegangen. Eine 2. Stelle, das ist im 2. Korintherbrief am Schluss des Briefes, also Kapitel 3, 10, ja, 2. Korinther 13, Vers 13. Das ist auch so eine sehr schöne Formulierung eigentlich. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein sehr schöner Wunsch, eine Formulierung, die man durchaus auch heute noch verwenden kann. Es ist sehr schön, jemand anders das zu wünschen. Ja, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also eine Formulierung, stehende Formulierung, die immer wieder auch in den Gemeinden gebraucht wurde. Interessant ist eine weitere Stelle, die auch als trinitarische Formel gilt. 1. Korinther 12. Vers 4 und folgende. Wir merken, das sind also auch wie ausformulierte Texte, also nicht so streng Prosa oder was man einfach so sagt, sondern irgendwie bewusst formuliert. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Es ist aber dasselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles und in allen wirkt. Hier haben wir auch eine sehr schöne Formulierung, wo also alle drei Personen, und zwar gleichberechtigt, nebeneinander genannt werden. Übrigens auch in verschiedener Reihenfolge. Ich weiß nicht, ich habe die Stellen jetzt vielleicht nicht mehr so direkt vor euch. Die erste Stelle, Matthäus 18, da steht der Vater zuerst, dann der Sohn, dann der Heilige Geist. Die zweite Stelle aus 2. Korinther 13, da steht Christus zuerst, dann Gott, Vater sozusagen, dann der Heilige Geist. Und 1. Korinther 12, da steht der Geist zuerst, dann der Herr, dann Gott. Merkt ihr also, die Reihenfolge ist wirklich austauschbar. Es ist nicht einer der erste Gott, dann der zweite und dann der dritte in der Reihenfolge, sondern es ist Gott. Gott ist, der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott. Das wird offensichtlich aus diesen Stellen deutlich. Das waren die drei trinitarischen Formeln, die wir finden im Neuen Testament. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Anzahl von trinitarischen Stellen, wo es also nicht so eine feste Formulierung ist, aber wo dennoch alle drei Personen der Gottheit in einem, und zwar in dem gleichen Zusammenhang, genannt werden. 2. Korinther 1, Vers 21. 2. Korinther 1, Vers 21. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Wir merken, es ist ein Gott, das kann man nicht trennen. Ja? Gott hat uns in Christus befestigt und hat uns gesalbt und hat das Unterpfand des Geistes in uns gegeben. Das ist Gott. Eine zweite Stelle, 1. Petrus 1, Vers 2. Wir merken wieder, in einem Zusammenhang werden alle drei Personen der Gottheit genannt. 1. Petrus 1, Vers 2. Die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutsbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Wieder werden also der Vater, der Geist und Christus in einem Zusammenhang genannt. Im Judasbrief, der sich vor allen Dingen mit Irrlehren beschäftigt und auseinandersetzt, er schreibt Folgendes im Vers 20, Judasbrief, da gibt es ja nur ein Kapitel, ja, Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das ist auffällig, immer, dass die drei Personen der Gottheit nebeneinander genannt werden. Sehr interessant und aufschlussreich ist eine Stelle aus dem Johannesevangelium. Das sollten wir nach Möglichkeit mal aufschlagen. Und zwar Johannes 14. Das ist die Begebenheit, wo der Herr Jesus den Jüngern den Heiligen Geist ankündigt, wo er auch sagt, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht alleine zurück. Und da muss man mal ganz genau hinschauen. Hier sind also einige sehr bemerkenswerte Dinge gesagt, die uns ein kleines bisschen hineinschauen lassen in dieses Geheimnis der Trinität, in dieses Geheimnis, in das wir sogar selbst mit hineingenommen worden sind. Zunächst sagt der Vers 16, also Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Soweit ist es also ganz klar, eine ganz normale trinitarische Stelle. Ja? Der Herr Jesus sagt, ich, der Herr, werde den Vater bitten, er wird euch den Geist senden. Das ist also nicht problematisch. Weiter geht's. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. auch noch klar. Der Heilige Geist, natürlich, ist gesandt. Der wohnt jetzt auch in uns. Jetzt kommt es aber, es geht weiter. Der Herr sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und damit meint er nicht seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Sondern er sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Das heißt, ich gehe ja jetzt weg. Er kündigt also auch seine Himmelfahrt an und ihr werdet mich zunächst nicht mehr sehen. Und trotzdem sagt er, ich bin bei euch. Wie denn? Gerade hat er gesagt, ich gehe weg und dann sagt er, ich bin bei euch. Das Geheimnis ist der Heilige Geist. Er wohnt, und das ist jetzt wieder vielleicht eine dumme Formulierung, aber wir sagen es manchmal so, er wohnt durch seinen Geist in uns. Das heißt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wohnt Jesus in uns. Das wollte er damals schon den Jüngern sagen. Die haben da freilich das noch nicht so schnell begriffen. Aber guckt mal Vers 23 im gleichen Kapitel, also Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, sagt der Herr, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt? Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Stell dich das mal vor. Der heilige Gott, der Vater und Jesus Christus, sie werden Wohnung bei uns machen. Ihr merkt, ja, es ist nicht einfach der Heilige Geist. Nur, natürlich einerseits ja, andererseits Jesus ist da in uns, der Vater sogar. Und hier gucken wir einfach ein Stück in dieses Geheimnis hinein, was wir trotzdem nicht fassen können. Aber es ist eine Wirklichkeit, die sich in unserem Leben auswirkt. Im 15. Kapitel sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium, Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Hier sagt er es wieder, der Geist ist bei euch. Ja, wer ist denn nun bei uns? Wen hat er denn nun geschickt? Er sagt, er ist weggegangen. Dann sagt er, ich komme zu euch. Und dann sagt er, der Vater und ich, wir werden bei euch sein. Ja, wer denn nun? Gott ist in uns. Und Gott ist auch im Himmel. Das sagt die Schrift deutlich. Also, dass wir nicht auf falsche Ideen kommen. Wir beten nicht zu dem Gott in uns. Wir beten nicht unseren Bauch an oder sowas. Es ist eine geheimnisvolle Wirklichkeit. Und die Bibel macht einfach solche Aussagen. Der Herr Jesus hat selbst solche Aussagen gemacht. Und ihr dürft nicht denken, dass er deswegen solche Aussagen gemacht, weil die Jünger vielleicht ein bisschen blöd waren damals, die das nicht richtig begriffen haben. Die konnten sehr wohl logisch denken. Ihr braucht ja bloß mal einen Paulusbrief zu lesen. Und manche dieser Paulusbriefe, da beißt ihr euch noch alle Zähne aus. Wenn er versucht, die zu verstehen. Und die haben eine brillante Logik. Also die wussten sehr wohl, wie man denkt. Er sagt solche Dinge, aber er widerspricht sich offensichtlich nicht dabei. Und das ist das Problem mit der Trinitätslehre. Auch im Alten Testament sind wenigstens einige Andeutungen davon schon gemacht worden. Hat sich Gott auch als der Dreieine offenbart, da ist das natürlich nicht ganz so deutlich wie im Neuen Testament. Aber es gibt mindestens drei Stellen, in denen man wenigstens ja, so ein bisschen erkennen kann, dass die drei Personen der Gottheit nebeneinander genannt werden. Die Stellen finden sich vor allen Dingen bei Jesaja. Ich nenne mal eine, Jesaja 48, Vers 16. Und nun hat der Herr, mich gesandt und seinen Geist verliehen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg. Es ist also die Rede von Gott, von dem Herrn, von dem Geist. Es ist hier nicht ganz so klar und deutlich wie im Neuen Testament, aber immerhin, es ist vorhanden. Oder Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn, Jahwe, ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Ja, hier ist auch so eine Andeutung davon. Jahwe, der Herr, der Geist. Obwohl Es gibt da also manche Andeutungen noch, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Andeutungen von Trinität, auch sonst noch im Alten Testament. Ja, von Trinität, das kann man allerdings erst hinterher sagen, wenn man weiß, dass es Trinitätslehre gibt, sieht man das natürlich auch in einigen anderen Stellen, die zum Beispiel jetzt ganz äußerlich und unabhängig betrachtet, drücken die nur eine Mehrzahl aus von der Gottheit. Also eine der bekanntesten Stellen ist 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild uns ähnlich. Es ist hier einiges auffällig. Es ist nicht nur ein Majestätsplural, ja, wie manche das behaupten, so wie der alte Kaiser Wilhelm. Ja, wir Kaiser Wilhelm von Gottes Gnaden verkünden hiermit oder so. Sondern das ist auch in der Grammatik, in der hebräischen Grammatik deutlich. Erstens, der Name Gottes steht in der Mehrzahl. Ich glaube, hier steht Elohim. Elohim ist also, Eloha wäre die Einzahlform Elohim, ist also die Götter, also ja, Sprachen. Aber es ist nicht gemeint, es ist wirklich Gott gemeint. Und dann, sie sprachen nicht, sondern steht die Einzahl, sprach. Und Gott, also das Verb ist in der Einzahlform, nicht in der Mehrzahlform. Hier haben wir also so eine Andeutung und auch das ist uns wiederum. Ja, es könnte schon so ein leichter Hinweis darauf sein. Es ist natürlich kein Beweis, sondern man sieht solche Hinweise erst, wenn man die Trinitätslehre kennt. Das ist natürlich auch eindeutig. Dann gibt es im Alten Testament, ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber gesprochen habt, hier in der Gemeinde schon, die Lehre von dem Engel des Herrn. Das ist eine ganz faszinierende Person im Alten Testament. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich bei diesem Thema über die Engel darauf eingehen kann. Aber man braucht also so eine gute Stunde, das mal so einigermaßen zu erklären. Eine faszinierende Persönlichkeit, nämlich der Engel des Herrn, der im Alten Testament erscheinen kann, er redet so, als ob er Gott ist. Er kann zum Beispiel Sünde vergeben. Kann er sagen, ich vergebe dir deine Sünde. Im nächsten Augenblick redet er so, als ob er nicht Gott ist und betet zu Gott. Das ist ganz eigenartig. Es ist letztlich das Gleiche, was der Herr Jesus auch macht. Er kann auch sagen, deine Sünde sind dir vergeben. Und im nächsten Augenblick kann er auch zum Vater beten. Vater, ich preise dich, dass du dies den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Das sind so geheimnisvolle Andeutungen und viele Ausleger sehen auch den Herrn in einer, also einer Offenbarung des Herrn schon im Alten Testament, in dem Engel des Herrn. Aber ich müsste das ausführlicher begründen können, jetzt nicht, dass ihr jetzt bloß sagt, was erzählt ihr uns? Ich kann das schon begründen, keine Angst, aber ich brauchte Zeit dazu. Es werden, oder ich will so sagen, eine ausdrückliche Lehre von der Trinität, von der Dreieinheit, gibt es so im Alten Testament nicht, im Neuen Testament auch nicht. Eine ausdrückliche Lehre, ja, wie Paulus etwa die Lehre von der Errettung deutlich formuliert. Aber man muss sich erklären, warum benutzt man dann solche trinitarischen Formeln? Warum gibt es dann so viel trinitarische Stellen, die also offensichtlich deutlich machen, dass hier kein Unterschied gesehen wird in den Aussagen über Gott, über den Heiligen Geist? Man kann noch andere Stellen zusammentragen, Beispiel die Gaben des Geistes. Da gibt es also drei verschiedene Stellen, die davon sprechen, dass die Gaben des Geistes uns gegeben werden. Einmal wird ganz deutlich gesagt, sie kommen vom Vater, der Vater gibt sie. Einmal wird ganz deutlich gesagt, der Sohn gibt sie, an einer anderen Stelle, Epheserbrief, glaube ich. Und das andere Mal wird gesagt, der Geist gibt sie. Ja, wer denn nun? Gott gibt sie. Also alle diese Stellen zwingen uns, darüber nachzudenken und haben die Gemeinde Jesu von Anfang an dazu gebracht, darüber nachzudenken, ja, wie ist Gott? Wie ist das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist? Also, wir merken, die Trinität, die Dreieinheit hat unbedingt einen sachlichen Anlass in der Heiligen Schrift. Sie ist nicht aus der Luft gegriffen und wenn man sie bis heute nicht formuliert hätte, müssten wir uns hinsetzen und uns ernsthaft Gedanken darüber machen. Und vielleicht kämen wir dazu. Die Gemeinde Jesu hat also die Frage nach der Gottheit Gottes aufgrund der Offenbarung Gottes in der Schrift beantwortet mit dem Bekenntnis zur Dreieinheit Gottes. Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist also nicht so sehr eine Überlegung von Menschen, dass sie sich Gedanken gemacht haben, so, ja, wie ist das nun mit Gott? Sondern es ist einfach die Antwort der Gemeinde, die anerkennt, die Wahrheit des Wortes Gottes sprengt unsere menschlichen Überlegungen. Und sie waren nicht bereit, das Wort Gottes zu ändern. Sie waren nicht bereit, bestimmte Stellen einfach wegzulassen, nicht mehr zu erwähnen oder gar auszustreichen. Sie haben sie stehen gelassen. Und aufgrund dessen haben sie den Mut gehabt, das so zu formulieren, wie wir es heute in der sogenannten Trinitätslehre haben. Also die Antwort der Gemeinde erkennt an, dass die Wahrheit des Wortes Gottes weit über alle menschliche Vernunft hinausgeht. Und das ist auch der Grund, warum die Gemeinde überhaupt den Mut hatte, eine solche Lehre zu formulieren. Man würde sich doch jetzt gegenüber den, sagen wir mal, den griechischen Philosophen damals, man hätte sich lächerlich gemacht. Die hatten sehr wohl Ahnung und wussten, was Logik ist und was nicht. Und dass man in sich widersprüchliche Aussagen dennoch versucht zusammenzufügen, so wie die Schrift das sagt. Freilich, das ist nicht einfach. Und wenn ich euch heute so eine Aufgabe geben würde, sagen wir, ihr werdet jetzt alle Bibelschüler und jetzt untersucht alle Stellen über Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und formuliert, wie das zusammengehört, wenn ihr die Trinitätslehre nicht kennen würdet. Da kämen also doch ganz interessante, auch sehr unterschiedliche Ergebnisse heraus. Logisch. Und ihr braucht euch nicht zu wundern, dass die Gemeinde Jesu auch in ihrer Geschichte ein paar hundert Jahre gebraucht hat, um das eindeutig zu formulieren, um sich auch wirklich einig zu sein. Man hat immer wieder gerungen, ist das, was du sagst, wirklich das, was die Schrift sagt? Entspricht das wirklich am genauesten der Schrift? Und zwar allen Stellen, wir lassen keine weg. Da bin ich bei meinem zweiten Punkt. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Gemeinde Jesu diese Trinitätslehre formuliert hat? Ich sage euch jetzt also ein bisschen zur Geschichte. Es ist nun mal so, seit den Anfängen des Christentums waren falsche Meinungen über Christus und sein Werk auch im Umlauf. So musste Paulus zum Beispiel in Galatien schon diejenigen verfluchen, die dem Evangelium jüdische Gesetzesbestimmungen hinzufügen wollten. Ganz deutlich. Und nun ist aber leider die Entwicklung der Gemeinde Jesu durch Irrlehrer nachhaltig beeinflusst worden. Allerdings auch zum Positiven, also nicht immer bloß negativ. Denn es ist so, wenn jemand jetzt eine falsche Lehre über Christus verkündigt, irgendwo, und in unserer Zeit wäre das ja genauso. Nehmen wir mal an, wir begegnen Zeugen Jehovas. Die behaupten einfach, Jesus ist nicht Gott. Wir aber beten zu Jesus. Darüber sprechen wir heute Abend, warum wir das dürfen. Oder was es damit auf sich hat. Ja? Aber das ist, ja, dann muss ich doch formulieren, ja, was glaube ich denn nun? Ja, ich sehe offensichtlich eine falsche Lehre und jetzt muss ich positiv ausdrücken und was ist denn nun richtig? Das muss ich ja auch formulieren. Von daher haben Irrlehren auch manchmal geholfen, dass die Gemeinde Jesu solche Dinge formulieren musste, klar ausdrücken musste, was sie nun glauben. Und eine der entscheidenden Fragen damals lautete, in welchem Verhältnis steht denn nun Jesus zum Vater? Steht er unter dem Vater? Ist er ihm gleich? Und darum haben sie sehr gerungen. Man lehrte und glaubte, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Jesus ist Herr und Gott. Man betete auch beide an. Nun, im Gottesdienst hatte man überhaupt keine Probleme damit. Damals nicht und heute eigentlich auch nicht. Manchmal merkt man nicht mal die Spannung zwischen den beiden Aussagen. Und das kann passieren in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist, dass ein Bruder betet, Herr Jesus, und sagt so einiges. Und dann immer sagt er Vater weiter. Oder umgekehrt, ja? Fängt beim Vater an, betet zu Jesus weiter. Darf man das eigentlich? Genaueres sagen wir heute Abend dazu. Jetzt nur, das ist diese Frage. Also im Gottesdienst spielt es keine Rolle. Aber sobald man mit dem Evangelium nach draußen ging, als man evangelistisch werden wollte, da haben die Heiden natürlich gefragt, was denn, habt ihr drei Götter? Die Juden haben gefragt, Ihr habt drei Götter. Nein, man darf Jesus nicht anbeten. Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott. Später, als die Moslems kamen, ja, von ihrem Allah, immer wieder in Konfrontation mit dem Heidentum, musste die Gemeinde sagen, ja, was glaubt ihr denn nun, oder was glauben wir denn nun gegenüber den anderen? Denn die Heiden warfen ihnen vor, ihr habt zwei Götter mindestens. So tauchte also die Notwendigkeit auf, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Nun, geschichtlich gesehen ging das ungefähr so los, also von dem, was wir wissen. Es kann sein, dass Überlegungen schon lange vorher da waren. Wir wissen heute ja nur das noch, was die damals aufgeschrieben haben und wo wir noch Dokumente gefunden haben aus dieser Zeit der Auseinandersetzungen. Es kam um das Jahr 190 nach Christus ein gelehrter Lederarbeiter namens Theodot von Byzanz, das ist also Konstantinopel bzw. heute Istanbul. Der kam von Byzanz nach Rom. Damals war also Istanbul noch nicht türkisch, ne? Das war voll von Christen. War eines der Zentren der damaligen Christenheit um das Jahr 190. So, nun war damals aber, die römischen Kaiser waren ja also noch heidnisch, die wollten vom Christentum nichts wissen. Es gab mancherlei Verfolgungen, immer wieder mal. Die Verfolgungen haben nicht jahrhundertelang gedauert, manche bloß zwei Monate. Oder mal ein Jahr oder so, ja. Und es war nicht so systematisch immer auf das ganze Römische Reich begrenzt, immer nur einzelne Teile dieser Verfolgung. Das war aber unterschiedlich. Ja, zu Nero war es mal sehr schlimm. Eigentlich zu Domitians Zeiten noch viel schlimmer als bei Nero. Und. Ja, manche sind uns gar nicht bekannt, aber Nero kennen wir gut durch Romane und Filme zum Beispiel. Anders ist uns gar nicht so geläufig, obwohl es viel extremer noch war für die Christen. Wie gesagt, waren also unterschiedliche Verfolgungszeiten. Und in Konstantinopel, Byzanz, Istanbul also, da war damals auch eine Christenverfolgung gewesen. Und diesem Theodot, einem Lehrer der Christenheit damals, wurde nachgesagt, er habe in der Verfolgung Christus verleugnet. Dann war die Verfolgung wieder vorbei. Man konnte sich wieder normal versammeln. Ja, und das haben die anderen ihm natürlich vorgeworfen. Du hast Christus verleugnet. Das konnte der Mann nicht gut ertragen. Und macht es, wie heute das auch manchmal Leute machen, wenn sie mit einer Gemeinde sich nicht vertragen, dann gehen sie halt in eine andere Gemeinde, die nicht so sehr weit weg ist. Ja? Der hat es gemacht, der ist nach Rom gezogen. Der kam also um das Jahr 190 nach Rom. Und dass er den Herrn verleugnet hat, hat großes Aufsehen erregt. Und er dachte, in Rom kann ich unerkannt bleiben, da kann ich auch zu den Christen gehen. Und auf einmal wurde er in Rom erkannt von einem Landsmann, der also auch aus Konstantinopel kam. Und der hat gesagt, du hast Christus geschmäht. Und nun war das in Rom eben auch bekannt. Der Ärger war also perfekt. Und da sagte Theodot, nein, ich habe ja nicht Gott geschmäht. Ich habe nicht Gott verleugnet, sondern nur einen Menschen. Christus ist nicht Gott. Das war seine Lehre. Er vertrat die Lehre, Christus ist nicht Gott, sondern ein vollkommener Mensch, bei dem auf den sozusagen, oder in den der Heilige Geist kam bei der Taufe erst. Und er sagt, Gott herrscht allein. Diese Lehre, die eine Zeit lang auch vertreten worden ist, hat einen Namen. Man nennt sie Monarchismus. Monarchismus, also Gott herrscht allein. Christus ist nur ein vollkommener Mensch und nicht mehr. Es gab einen Gegensatz dazu, ein anderer, ein namens Noet von Smyrna. Er sagte, nein, das ist anders gewesen. Der Vater selbst hat gelitten. Der Vater, Gott, er hat die Geburt auf sich genommen, das Leiden und das Sterben. Der Vater wurde gekreuzigt. Und auch diese Lehre fand eine Zeit lang großen Anklang. Man nannte diese Lehre Patripassianismus. Also der Vater hat die Passion erlitten. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach der Pater, ja, Patripassianismus. Der Vater wurde im Sohn Mensch und selbst gekreuzigt. Ich meine, gut, uns würde vielleicht schnell was einfallen, was gegen diese Lehre spricht. Nämlich, ja, zu wem hat der Herr dann gebetet am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun oder so. Ja? Eine etwas gemilderte Art dieses Patripassianismus vertrat ein Afrikaner namens Sabellius. Übrigens, es war damals in den ersten Jahrhunderten der Christenheit, dass ganz Nordafrika von blühenden Gemeinden überzogen war. Also bis nach Algerien hin. Und es waren also auch wichtige Persönlichkeiten, auch dort, also auch große Lehrer der Christenheit, die da lebten. Dieser Mann, Sabellius hieß er, kam 215 nach Rom und er sagte so, der in sich selbst schweigend ruhende Gott, er tritt im Lauf der Zeit in drei verschiedenen Daseinsformen hervor. Als Vater schuf er die Welt. Als Sohn wird er Mensch. Und als Geist heiligt er die Gemeinde. Das heißt, der Vater, oder er, Gott, erscheint einmal als Vater, einmal als Sohn, einmal als Heiliger Geist. Das ist die Lehre von den Masken Gottes. Also Gott macht sozusagen eine Maske. Einmal ist er in der Maske des Vaters, einmal des Sohnes, einmal des Heiligen Geistes. Diese Lehre nennt man nach dem Hauptvertreter Sabellius, Sabellianismus. Also drei Wirkungsweisen und Benennungen einer Person, ja, drei Rollen oder drei Masken Gottes. Es gab um das Jahr 217 einen Bischof in Rom, Callistus hieß er. Er suchte zu vermitteln und er sagte, der Vater und der Sohn sind doch wesenseins. Der Vater wurde nicht gekreuzigt, nein. Das sagt die Schrift so nicht, denn der Sohn hat ja zum Vater gebetet. Das wissen wir ja offensichtlich. Aber natürlich hat der Vater mitgelitten mit dem Sohn. Und das können wir uns sehr gut vorstellen. Das ist aber überhaupt keine Frage. Er hat mitgelitten, aber die Namen, sagt er, sind geteilt. Also Vater und Sohn sind wesenseins. Hier kommt das erste Mal ein Begriff in die Diskussion, wesenseins. Auf Griechisch heißt das homoousios, wesenseins. Wir sollen ihn merken, er kommt nämlich gleich nochmal vor. Inzwischen hat ein anderer großer, bekannter Lehrer der damaligen Christenheit, Origenes in Alexandrien, also in Nordägypten, er hat Folgendes begriffen. Wenn die Schrift vom Vater und vom Sohn spricht, dann meint das ja nicht, dass der Vater eine Zeit lang ganz allein existiert hat. Irgendwann, dann hat er den Sohn gezeugt, dann kam der Sohn dazu und irgendwie hat er vielleicht noch den Heiligen Geist geschaffen. Das meint das ja nicht. Die Schrift sagt das nie so, dass er ganz alleine war oder so, sondern er hat begriffen, die Sprache weist hin auf eine Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und das klar zu sehen, ist sehr, sehr wichtig. Denn wie wollt ihr denn ausdrücken, und ihr könnt euch das auch mal überlegen, wie wollt ihr denn ausdrücken, dass jemand völlig gleich ist, völlig Gott ist und dennoch von ihm unterschieden ist? Also, er ist Gott, aber es ist was anderes, der Vater, und was anderes der Sohn, und was anderes der Heilige Geist. Wie willst du das dann überhaupt sprachlich ausdrücken? Und die Schrift, die Offenbarung Gottes, hat also diesen Begriff Sohn mit Absicht gewählt, um anzudeuten, hier existiert eine Gleichheit des Wesens. Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, ich kann etwas konstruieren, von mir aus, ich kann ein Computerprogramm schreiben, aber das Computerprogramm ist immer unter mir. Ich kann einen Stuhl zusammenbauen, vielleicht, ja, aber der Stuhl ist niemals mir gleich. Alles, was ich schaffe, ist immer unter mir. Alles, was ein Mensch schafft, ist niemals ihm gleich. Aber ich, wenn ich einen Sohn zeuge, der ist gleich mir ein Mensch. Was ich zeuge, ist meines Wesens. Was ich schaffe, ist nie meines Wesens. Man entdeckt zwar bestimmte Wesensmerkmale von mir da auch drin, das ist ja auch in der Schöpfung vorhanden, aber es ist nicht mir gleich. Die Sonne ist nicht gleich Gott, es ist nur ein Geschöpf, wie wir auch. Und das haben die Juden zum Beispiel immer begriffen. Aus diesem Grund, es gibt eine interessante Bibelstelle, Johannes 5, Vers 18 steht Folgendes. Johannes 5, Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch, und jetzt kommt's, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Das heißt, die Juden haben begriffen, wenn jemand behauptet, er sei Gottes Sohn, dann wussten die, dann behauptest du, du bist Gott gleich. Aber das hat Jesus gemacht. Das hat er gemacht. Und er ist Gott gleich. Also die Bezeichnung Sohn meint, er ist ihm völlig gleich, gleichen Wesens wie der Vater. Aber er unterscheidet sich ja doch vom Vater, weil er zum Vater betet. Im Jahre 318 entbrannte in Alexandrien ein heißer Kampf, also in Nordafrika. Der Patriarch Alexander hatte seinen Presbyter Arius mit 9 Gesinnungsgenossen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wir sehen, damals hatte man auch schon eine unbiblische Gemeindeleitung. Ja, da gab es zwar Presbyter heißt eigentlich Ältester, und dass über den Ältesten noch ein Patriarch stand, der dann die Vollmacht hatte, einfach Leute auszuschließen. Das ist natürlich biblisch gesehen nicht akzeptabel. Aber davon abgesehen, der Arius wird also ausgeschlossen mit 9 Gesinnungsgenossen. Arius bestritt nämlich die Wesensgleichheit von Jesus mit dem Vater. Aber der Arius erfand viele Anhänger. Selbst am Kaiserhof. Und sein Gegner, ich will mal gucken, ob ich hier schon was aufgeschrieben habe, also Origenes, Wesenseins, Vater und Sohn sind Wesenseins, Arius, er bestritt die Wesenseinheit des Vaters und des Sohnes. Er sagt, sie sind nur wesensähnlich. Und hier merkt ihr es vielleicht, da gibt es also einen ganz feinen Unterschied. Hier in diesem Wort ist ein I mehr, ein Jota ist es, ja. Das heißt homoiousios, das heißt wesensähnlich, und das andere heißt Wesenseins homoousios. Dieser feine Unterschied, er spielte damals doch eine ziemliche Rolle. Arius fand viele Anhänger, selbst am Kaiserhof. Sein Hauptgegner war ein junger Diakon namens Athanasius. Er sagte, wenn das so ist, wenn der Vater und der Sohn nicht eins sind, wenn Jesus nur ähnlich ist wie der Vater, dann ist er nicht Gott. Und wenn er nicht Gott ist, kann er nicht erlösen. Wenn Jesus nur ein Mensch war, dann kann er nicht unser Erlöser sein, denn ein Mensch kann uns nicht erlösen. Und da hat er recht. Man erklärte damals, der Sohn ist unerschaffen, von Ewigkeit aus dem Vater gezeugt, wie die Sonne das Licht, wie die Quelle den Bach erzeugt. Er ist gleichartig und wesenseins mit dem Vater. So also der Athanasius. Jetzt sind wir schon in der Zeit, wo der erste Kaiser, der erste römische Kaiser, dem Christentum wohlgesonnen war, Konstantin. Man streitet sich unter den Historikern, hat er sich nun wirklich bekehrt oder nicht. Seine Taufe hat er immer sehr weit aufgeschoben. Ich weiß nicht, ist er dann noch getauft worden auf dem Sterbebett oder ist es auch umstritten, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Jedenfalls, dieser Kaiser berief 325 ein allgemeines Konzil ein. Es erschienen 120 Bischöfe und dabei wurde das sogenannte Nicäanum verabschiedet. Also alle Bischöfe haben das unterschrieben. Es war also in Nicäa ein Nicäanum, eine Formulierung, die folgendermaßen lautete. Also nur 2 Bischöfe haben sich geweigert, das zu unterschreiben. Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an einen Herrn, Jesus Christus, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen, Usia, des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wirklicher Gott aus wirklichem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, Wesenseins, Homoousios, ja, mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf der Erde ist, der wegen uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist. Aber danach gab es immer noch 50 Jahre lang Streit. Arius wurde verbannt, kam dann wieder. Athanasius wurde verbannt, der wurde allein 5-mal in die Verbannung geschickt, immer wieder kam er zurück. Arius in der Verbannung, er verbreitete seine Lehre natürlich, also Jesus ist nicht Gott gleich. Und versuchte das natürlich auch biblisch zu begründen. Und die Provinz, wo er war, wurde dann ein Bollwerk des Arianismus. Und dort, in dieser Provinz, kamen auch die Westgoten mit dem Christentum in Berührung. Und als kurze Zeit später die Goten Rom erobert haben, da wurde Rom auf einmal arianisch. Sie glaubten also nicht mehr, dass Jesus der Sohn eins ist, ja, sondern nur ähnlich dem Vater. Hieronymus, einer der Kirchenväter damals, schrieb, die ganze Welt stöhnte erstaunt auf, als sie sich plötzlich arianisch fand. Die späteren Arianer waren gemäßigt. Sie sagten, Christus ist zwar nicht wesensgleich, aber wesensähnlich mit dem Vater. Also wie gesagt, es hat also diesen Buchstaben. Die ersten Arianer waren härter noch. Ja, die haben also das sehr stark bestritten. Trotzdem wurde der Streit wieder heftig. In Konstantinopel, also Istanbul, da war das so Stadtgespräch, da war die Theologie Stadtgespräch. Da haben also die Fischweiber auf dem Markt, die haben sich gegenseitig die Fische wirklich um die Ohren geschlagen mit dem Wort Homoousios oder Homoiousios. Der eine so, der andere so, kräftiger oder weniger kräftig. Es gibt eine Überlieferung von Gregor von Nyssa. Er schreibt, bittest du jemand in Konstantinopel um Wechselgeld, wird er dich in eine Diskussion darüber verwickeln, ob der Sohn gezeugt oder ungezeugt ist. Fragst du nach der Qualität des Brotes, wird man dir antworten, der Vater ist größer, der Sohn ist kleiner. Wenn du vorschlägst, ein Bad zu nehmen, wird man dir sagen, nichts war da, ehe der Sohn geschaffen wurde. Das heißt also, das war so, die Theologie hat die Menschen so sehr bewegt, aber es war auch eine äußerst wichtige Frage, es hing das Heil daran. Wenn Jesus nicht Gott ist, kann er nicht erlösen. Das hat die Menschen wirklich umgetrieben. Schließlich kam es 381 zu einem zweiten allgemeinen Konzil, und zwar in Konstantinopel. Dort wird das Nizianum ausdrücklich bestätigt und erweitert. Und das war das Ende dann des Arianismus. Man hat also die Trinität sozusagen formuliert und dann auch durchgesetzt. Seither ist es als eins der großen Glaubenssymbole eigentlich im Wesentlichen, abgesehen von Sekten, unangefochten geblieben. Anschließend begann der christologische Streit. Vorher war das kein Problem gewesen, denn wenn der Sohn unter dem Vater ist, ja, dann ist sein Menschsein ja kein Problem. Aber wenn der Sohn dem Vater gleich ist, was machen wir da mit dem Menschen, Jesus? War er da auch gleich dem Vater? Wie können wir das lösen, das Problem? Das Ergebnis lautete, und das wurde dann erst 300 Jahre später formuliert, Christus war ganz Gott und ganz Mensch gleichzeitig. Das halten wir fest bis heute. 300 Jahre lang hat man darüber noch sich gestritten. Aber letztlich, liebe Geschwister, und wir wollen das bitte jetzt nicht einfach verächtlich sehen, ja, aber was ist das für eine Lehre, und die haben sich laufend darüber gestritten. Der Streit war wichtig. Und zwar aus dem Grund, man wollte ja bei der Schrift bleiben. Damals war liberale Theologie noch nicht erfunden. In diesem Sinne. Das kam erst viel später, wo man die Schrift selbst bestritten hat. Aber man wollte bei der Schrift bleiben. Und man wollte einfach die scheinbar widersprüchlichen Aussagen der Schrift miteinander verbinden. Und das ist das Problem. Und da konnte man nicht einfach was wegstreichen. Und dann hat man es gewagt, eine menschlich widersprüchliche Aussage dennoch zu formulieren. Denn das ist widersprüchlich. Entweder er ist Gott oder er ist Mensch. Ja, er ist Gott und Mensch völlig gleichzeitig. Das ist logisch nicht mehr fassbar. Ich komme zu meinem dritten Punkt und das geht jetzt ganz schnell. Ich will noch was zur Darstellung und Bedeutung der Trinitätslehre sagen. Im Hebräerbrief steht ein sehr schöner Vers, Hebräer 1, Vers 7 bis 9. Da steht, von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht, also Gott spricht das, ja, seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber spricht Gott, das muss man gut hören. Von dem Sohn spricht Gott. Dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Mit dem Vers haben die Zeugen Jehovas natürlich erhebliche Schwierigkeiten und versuchen alles Mögliche, weil hier der Artikel nicht dastünde, wäre das gar nicht Gott oder irgend sowas. Ja? Wäre ein Gott, aber nur in der Qualität eines Engels oder sowas. Das ist hier überhaupt nicht gesagt. Gott sagt von Jesus, dein Thron, o Gott, steht in alle Ewigkeit. Oder 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Gott wirkt durch seinen Geist unter uns und dennoch ist es Gott. Es ist eigentlich nicht jemand anders, es ist Gott, der in uns wirkt. Also es gibt eine große Zahl von Stellen im Alten und Neuen Testament, wo sozusagen zwei Elemente der Trinität miteinander kombiniert werden oder miteinander ausgesagt werden. Oder Römer 8, Vers 9. In einem Atemzug, das heißt, diese Stellen zwingen uns letztlich zur Trinität oder mindestens das gleich zu sehen. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein. Merkt ihr, der Begriff Geist Gottes und Geist Christi kann völlig synonym verwendet werden. Also das heißt gleichwertig nebeneinander. Wie kann man sich das vorstellen? Ich denke, ihr kennt diese bekannteste Veranschaulichung Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber der Heilige Geist ist nicht gleich der Vater. Der Sohn ist nicht gleich der Vater, der Sohn ist nicht gleich der Heilige Geist. Aber Gott ist einer, ist wirklich einer. Das müssen wir ernst nehmen. Es wird heute noch vertreten, ich hatte es auf einer Konferenz mal erlebt, da war ich zusammen mit dem Benedikt Peters, den kennt ihr ja wohl auch, oder? War der noch nicht bei euch? Oder einige kennen ihn, ja? So. Und irgendein Bruder, der, da ging es also auch mal um die Trinität, und der vertrat ernstlich die Lehre von den drei Masken Gottes. Ja, Gott erscheint mal so, mal so, mal so. Viele glauben das heute unbewusst, machen sich nicht klar, was dahinter steckt. Da ist der Benedikt also sehr schnell und sehr energisch dazwischen gefahren. Das war schon gut so. Veranschaulichung. Wie kann man es veranschaulichen? Also das ist eine Möglichkeit. Von Augustinus stammt eine Analogie, die lautet, Gott ist Liebe. Das wird ja so gesagt. Gott. Gott gesandt sozusagen, ja. Aber die Liebe besteht aus dem Liebenden, aus dem Geliebten und aus der Liebe. Ich finde, das ist eine schöne Analogie. Ja? Einer, der liebt, einer, der geliebt wird und die Liebe. So ist wie Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist einer. Oder wir wissen, der Mensch, es ist jedenfalls ein Modell, ein auch durchaus biblisches Modell vom Menschen. Der Mensch besteht aus Geist, Seele, Leib. Das ist eine Analogie. Oder ein Raum, in dem wir uns befinden, wird aufgespannt durch drei Größen. Ja, wenn eine fehlt, ist der Raum nicht mehr da. Wenn der Geist fehlen würde, wäre auch Gott nicht mehr Gott. Dann stimmt das nicht mehr. Gott ist nun mal so. Ja? So wie Länge, Breite, Höhe einen Raum ausmachen. Nichts kann man weglassen. Oder wie die Zeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat. Also das sind nur Analogien, die uns plausibel machen sollen. Ja, so könnte es sein. Verstehen können wir es letztlich nicht. Die Trinitätslehre ist die intellektuelle Verarbeitung der Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wort. Und zwar durch die Gemeinde. Damit wurden viele Irrlehren abgewehrt. Gott offenbart sich nicht in drei Dritteln, sondern Gott ist ganz in Christus. Gott ist ganz im Heiligen Geist. Gott ist ganz im Vater. Das hat mal jemand so gesagt. Wer versucht, die Dreieinheit zu verleugnen, der wird seine Seele verlieren. Wer aber versucht, die Dreieinheit zu verstehen, der wird seinen Verstand verlieren. Ich schließe mit einem Vers aus Psalm 139, Vers 5. Und ich möchte damit sagen, liebe Geschwister, bitte behaltet das Gefühl für die Unergründbarkeit Gottes. Behaltet dieses Gefühl, dieses Bewusstsein. Psalm 139, Vers 5. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen.